Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße Sie zur neuen Folge meines Zencast. Der einsame Präsident auf der Weltbühne. Die Welt ist ein Theater. Das Leben ist eine große Theaterbühne. Auf dieser Bühne spielen wir alle eine Rolle. Jeder einzelne Mensch spielt hier seine oder ihre Rolle. Es gibt kleine Rollen, sozusagen Nebenrollen, obwohl das stimmt nicht. Es gibt keine Nebenrollen, nur eben kleinere Rollen. Und es gibt die größeren, die großen und die ganz großen Rollen. Wenn wir Karriere machen wollen, etwa im Sport, in der Politik, im Wirtschaftsleben, im Showbusiness, was auch immer, dann streben wir offensichtlich nach einer größeren oder ganz großen Rolle. Welches Mädchen wollte nicht schon mal Sängerin oder Schauspielerin werden? Welcher Junge nicht schon mal Profifußballer? Naja, ich zum Beispiel. Wer mich hat spielen sehen, versteht auch sofort warum. Aber egal. Oder Politiker, Politikerin. Es gibt junge Frauen, die wollen Angela Merkel ins Amt der Bundeskanzlerin nachfolgen. Warum denn auch nicht? Oder in der Forschung eine neue Entdeckung machen, in der Medizin, in der Physik, in der Astronomie. Oder Schriftstellerin, Romane schreiben, Theaterstücke, Essays. Mit diesen Rollen sind natürlich auch interessante, aufregende und nicht selten aufreibende, anstrengende Tätigkeiten verbunden. Aber eben auch die andere Seite, die Geltung einer Rolle auf der Bühne der Welt, der Ruhm, die Anerkennung, vielleicht sogar Geld. Das Geld ist nicht selten der Antrieb für eine große Karriere auf der Bühne der Welt. Wir wissen allerdings, welche Rolle auch immer wir spielen, es bleibt eine Rolle. Wir können einen Titel tragen, Weltmeister, Präsidentin, CEO oder Professor. Es bleibt immer eine Rolle und jeder Titel ist letztlich nur ein Anhängsel. Der eigentliche innere Mensch, das wahre Selbst bleibt unberührt von diesen Äußerlichkeiten. Ich schreibe das heute aus einem bestimmten Grund. Wir, die Weltöffentlichkeit, stehen dieser Tage fassungslos vor einem Phänomen, das uns nicht nur die Sprache verschlägt, sondern unser aller Leben bedroht. Ein einzelner Mann hat nicht nur ein höchstes politisches Amt inne und spielt seine Rolle als Präsident seines Landes, zugegeben eines riesigen Landes, einer ehemaligen Weltmacht. Dieser eine Mann hat die politische Macht in seinem Land dermaßen konsequent gebündelt, dass er im Grunde tun und lassen kann, was er möchte, ohne ernstlich mit Widerstand und Konsequenzen rechnen zu müssen. Daraufhin hat er Jahre und Jahrzehnte lang hingearbeitet, zielstrebig hingearbeitet. Und nun ist er offensichtlich ans Ziel gelangt. Er konnte nicht nur militärisch in ein Nachbarland einfallen und ganze Landstriche verwüsten, während sich der Rest der zivilisierten Welt verdattert, die Augen reibt und es nicht fassen kann. Dieser eine Mann kann sogar einen atomaren Erstschlag gegen eingebildete oder echte Gegner führen, ohne dass irgendein anderer Mensch das verhindern könnte. Wie kann das sein? Er hat so viel Macht inne, dass sich entweder niemand getraut, ihn, den Präsidenten, in die Schranken zu weisen, oder dieser jemand landet sofort in einem der mittlerweile überfüllten Gefängnisse und dürfte wenig rosige Aussichten für sein weiteres Leben haben. Wie kann es sein, dass ein einzelner Mensch dermaßen viel Macht auf seine Person vereinen kann, dass ein Widerspruch eigentlich schon nicht mehr möglich ist? Er kann auch nicht mehr abgewählt werden, weil es keine offenen demokratischen Wahlen mehr gibt. Die hat er vorsichtshalber abgeschafft. Oder besser, er hat jedwede Opposition abgeschafft, indem er jeden aussichtsreichen Oppositionellen mit fadenscheinigen Vorwürfen überzieht, vor Gericht bringt und inhaftieren lässt. Er hat keine Wahlen zu befürchten, weil er sich bereits im Vorfeld zu jeder Wahl darum kümmert, dass die Wahlergebnisse passen werden. So einfach ist das. Er ist eben ein lupenreiner Demokrat. Wir, die Weltöffentlichkeit, rätseln auch ein wenig darüber, was in diesem Präsidenten eigentlich vorgeht. Er spielt eine Rolle. Er spielt die Rolle des Präsidenten eines Landes, das eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat. Dieses Land ist das flächengrößte Land der Erde und verfügt über beträchtliche Rohstoffvorkommen. Noch im 19. Jahrhundert war dieses riesige Land noch stark landwirtschaftlich geprägt. Während andere Länder in Europa schon mit den Folgen der Industrialisierung zu kämpfen hatten, hatte in diesem Reich eine Industrialisierung noch gar nicht richtig begonnen. Es gab viele Menschen und ein stehendes Heer, das es mit den Heeren anderer Nationen durchaus aufnehmen konnte. Ansonsten gab es eine dünne Schicht von Adligen und Landeigentümern sowie eine breite Bevölkerungsschicht von Bauern, die teilweise noch in Leibeigenschaft lebten. Mit dem 20. Jahrhundert änderte sich all das schlagartig. Die Industrialisierung wurde nachgeholt. Es entstanden Fabriken, in denen Arbeiterinnen und Arbeiter nach westlichem Vorbild ausgebeutet wurden. Doch diese Arbeiterinnen und Arbeiter schafften es irgendwie, sich weit geschlossener als an den meisten anderen Ländern zu organisieren und die bestehenden Herrschaftsverhältnisse zu stürzen. Dieser Sturz ging in Schüben vor sich. Die Arbeiterinnen und Arbeiter brauchten mindestens zwei Anläufe, zwei Revolutionen, an deren Ende sie aber die Macht an sich gerissen und die Mitglieder der Zarenfamilie, die Romanows, auf unschöne Weise liquidiert hatten. Innerhalb weniger Jahre überschlugen sich die Ereignisse. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sowie die Intelligenzler in den westlichen Ländern schauten für die nächsten 2 bis 4 Jahrzehnte sehnsüchtig und neidisch auf die erfolgreichen Revolutionäre im Nordosten Europas, die es anscheinend geschafft hatten, eine Diktatur des Proletariats zu errichten. Das allein war schon eine denkwürdige Konstellation. Denn die Proletarier waren eigentlich die rechtlosen Opfer der Industrialisierung gewesen, die unter den Folgen von Kapitalismus und menschenverachtender Ausbeutung gelitten hatten. Nun schwangen sich diese Proletarier selbst zu Diktatoren auf, was freilich nur eine kurze Weile anhalten sollte, so lange, bis der Kapitalismus aus der Welt geschafft sein würde. Doch es kam anders. Der Kapitalismus blieb, denn er war und ist erstaunlich wandlungsfähig, und aus der Diktatur der Proletarier wurde eine strukturelle und grausame Diktatur nie dagewesenen Ausmaßes. Anstelle der früheren Machthaber, der Zaren, rückte der Vorsitzende des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, der sich später Präsident nennen sollte. Was hatte sich nun wirklich verändert? Es gab den alten Zaren, die alte Zarin nicht mehr, doch an deren Stelle rückten die neuen Präsidenten mit ihren gefolgsamen Seilschaften. Es wurden Wahlen organisiert in einem Land, das nur eine einzige politische Partei kannte. Später kamen weitere Parteien hinzu, die aber nur Ausgliederungen der einen Partei waren. Und wenn es doch eine oppositionelle Gruppe von ambitionierten Politikerinnen und Politikern geben sollte, konnte man noch die staatlichen Medien so steuern, dass diese Neulinge einfach nicht bekannt und gewählt wurden. Oder man hängte ihnen ein Verfahren an und schickte sie in eines der imposanten Ferienlager im fernen Osten, nach Sibirien. Das funktionierte eine Weile recht gut, bis die Welt sich eben doch verändert hatte. Das neue, alte Reich geriet zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten und musste sich öffnen, musste seine Strukturen auflösen. Und gleichzeitig wollten die Mächtigen und deren Nachfolger, von denen es wundersamerweise immer welche gab und geben wird, nicht von der Macht und ihren stupenden Privilegien lassen. In den letzten 25 Jahren machte dieses Land wieder eine bemerkenswerte Wandlung durch und versuchte einen Salto rückwärts in eine Zukunft, die keine Zukunft zu haben scheint. Heute sitzt ein Mann seit über 20 Jahren an der Spitze von Partei und Regierung, der scheinbar alles tun und lassen kann, was ihm einfällt, der seine Begründungen für seine politischen Entscheidungen frei erfindet und keinen ernsthaften Widerspruch zu fürchten scheint, und der kurzerhand einen Krieg mit seinem Nachbarland vom Zaun gebrochen hat. Nein, eigentlich läuft dieser Krieg schon seit über 7 Jahren, doch er schwelte bislang nur, wohingegen jetzt massive Kämpfe toben. Truppen, die sich in kilometerlangen Kolonnen auf die Hauptstadt des Nachbarlandes zubewegen und alles zu beschießen und zerstören scheinen, was ihnen vor die Läufe kommt. Und der Präsident hat sogar noch eins draufgesetzt. Er hat, wieder im Alleingang, angeordnet, die sogenannten Abschreckungswaffen in Bereitschaft zu setzen, und spätestens hier gerann den meisten internationalen Beobachtern das Blut in den Adern. Denn zu diesen Abschreckungswaffen gehören auch die Atomwaffen, die kleineren strategischen Atomsprengköpfe, mit denen sich einzelne Dörfer und Städte gezielt auslöschen lassen, und die großen Massenvernichtungswaffen. Bumm. Nun ist die Frage nicht ganz uninteressant, was dieser Mann eigentlich will. Wenn wir etwas über einen anderen Menschen herausfinden wollen, müssen wir uns fragen, was diese Frau oder dieser Mann letztlich antreibt. Welche Wünsche, welche Sehnsüchte, welche Vorstellungen, aber auch welche Ängste sie oder ihn umtreiben. Und zu dieser Frage ist schon einiges publiziert worden. Dem einsamen Präsidenten an der Spitze der Macht geht es offenbar darum, einen Platz in der Geschichte, in den Geschichtsbüchern zumindest seines Landes zu finden. Er möchte, dem Vernehmen nach, mit dem Großfürsten Iwan dem Vierten, dem späteren Zaren Iwan dem Schrecklichen, sowie mit seinem Amtsvorgänger Josef Vissarionowitsch Stalin in einem Atemzug genannt werden. In Bezug auf Stalin könnte er noch gewisse Chancen haben. In Bezug auf den Zaren ist der Zug aber bereits abgefahren, denke ich. Er möchte die russischen Länder wieder unter einem Dach, unter seinem Dach vereinen. Warum auch immer. Ich meine, was hat er davon? Der gute Mann ist jetzt 69 Jahre alt und wird aller Voraussicht nach nicht mehr sehr viel älter werden. Ich meine das nicht unter medizinischen, sondern unter politischen und juristischen Gesichtspunkten. Aber wir werden sehen. Nun, was erhofft sich dieser einsame und zunehmend isoliert dastehende Präsident? Warum? Wenn das überhaupt stimmt, möchte er um scheinbar jeden Preis ins Geschichtsbuch. Er wird später eh nichts davon haben. Und er wird den Tod von vielen tausend Menschen, falls das überhaupt reicht, zu verantworten haben. Zumindest darin hätte er seinen beiden historischen Vorbildern erfolgreich nachgeeifert. Gut, er wird dann tot sein und nichts mehr persönlich verantworten müssen. Höchstens im übertragenen Sinne. Wenn er religiös wäre, müsste er sich vielleicht vor seinem christlichen Gott verantworten. Aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass er ein religiöser Mensch ist, auch wenn er sich gerne mit religiösen Führern umgibt und ablichten lässt. Er war schon zweimal zur Audienz beim Papst der katholischen Kirche, was doch immerhin bemerkenswert ist. Nun, ein Papst muss mit jedem Menschen sprechen und insbesondere mit den Mächtigen dieser Welt, mögen sie auch noch so absonderliche Ziele verfolgen. Ein Papst muss immer versuchen, die Menschen und deren Herzen zu berühren, was in diesem Fall aber nicht gelungen sein dürfte. Ein Versuch war es jedenfalls wert. Also was erhofft sich der solitäre Präsident von einem Eintrag in die Geschichtsbücher seines Landes, das wieder eine Großmacht werden soll? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sitzt dieser Mann neben Kim Jong-un, der mittlerweile einsamste Präsident auf unserem Planeten, an seinem Schreibtisch, irgendwo in seinem Riesenreich und trifft Entscheidungen. Weiß er, was die anderen Zeitgenossen über ihn denken? Ich kann es nicht sagen, doch ich vermute, er wird sich schon denken können, dass seine Entscheidungen nicht durchweg auf Begeisterung und Zustimmung stoßen. Selbst unter seinen Anhängern und Weggefährten regt sich Unbehagen, sogar offener Widerstand. Auch wenn sich die meisten dieser hochdekorierten und vermögenden Männer nicht zu rühren trauen. Der einsamste Präsident setzt wohl immer noch darauf, dass er im Zweifelsfall immer noch hart durchgreifen und jeden Kritiker zum Schweigen bringen kann. Dafür hat er ein Händchen. Denn schon in jungen Jahren diente er im landeseigenen Geheimdienst, dem berüchtigten KGB, der seine eigenen Methoden anwandte. Der Geheimdienst ist deswegen geheim, weil niemand so genau wissen darf, was diese Herrschaften so treiben. Ich meine, wir haben zwar alle die munteren James-Bond-Filme gesehen und können uns vorstellen, dass ein Menschenleben für den Geheimdienst nicht wirklich zählt. Aber das können wir uns nur vorstellen. Der einsame Präsident weiß das aus erster Quelle und wendet dieses probate Mittel zur Klärung von Situationen auch hin und wieder selbst an. Ich meine, er lässt dieses Mittel anwenden, auf seine Weisung hin, die niemals offiziell werden darf. Schon so mancher Journalist, so manche Journalistin hat dies erfahren müssen und weilt heute nicht mehr unter uns. So mancher Überläufer und Doppelagent weiß ein Lied von diesen Methoden zu singen, falls er überhaupt noch singen kann. Die meisten von uns können sich das nicht wirklich vorstellen. Denn im Film spielen sich nur Filmszenen ab, bei denen wir Chips essen und Limonade trinken können. Im echten Leben, rund um einen echten, einsamen Präsidenten, spielen sich aber keine Filmszenen ab. Es werden vielmehr Befehle ausgeführt, denen sich niemand ernsthaft zu widersetzen traut, denn er oder sie muss nicht nur um das eigene, sondern auch um das Leben seiner oder ihrer Angehörigen fürchten. Hier eben greift die wirklich durchgängige Macht des einsamen Präsidenten, dessen umfassende Einsamkeit ein Spiegel seiner erdrückenden Machtfülle ist. Der einsame Mann an seinem Schreibtisch im Nirgendwo träumt dem Vernehmen nach von einem großen Reich. Er soll Autoren lesen, die eine Restitution, also eine Wiederherstellung von einer gedachten alten Größe aus der Geschichte seines Landes herauslesen. In dieser Restitution spielt er, der einsame Präsident, eine messianische Rolle. Denn einige seiner wenigen noch verbliebenen Anhänger sehen in ihm die Rettergestalt, nichts weniger als den Heilsbringer. Was will er retten? Die einstige Größe, eine gedachte, erträumte Größe von einem erdachten, geträumten Einst. Auf jeden Fall scheint dieses Konstrukt religionsähnliche Züge aufzuweisen. Der Ursprung des Wortes Religion geht auf das lateinische religare zurück, was so viel heißt, wie sich mit einem festen Halt, mit einem festen Punkt verbinden. Für die Christen und die anderen abrahamitischen Religionen ist das Gott oder Jehova oder eben El Allah. Für die Hindus im Grunde auch. Für unseren einsamen Präsidenten hingegen ist das eine gedachte Größe, deren Botschafter und Vollender er persönlich sein will und an die er sich deswegen mit religiöser Inbrunst klammert. Für diesen Kampf, der schon seit Menschengedenken immer ein letzter Kampf gewesen ist, ist er sogar bereit, auf den berühmten roten Knopf zu drücken und einen Teil der Menschheit aus dem Diesseits zu befördern. Nach seiner Ansicht handelt es sich bei diesem Teil ohnehin um den falschen Teil, um einen verlogenen und dekadenten Teil, der von der Größe nicht mal eine Vorstellung hat. Er meint natürlich den Westen, der sich in eine fatale Abhängigkeit zu den Vereinigten Staaten von Amerika und deren Lifestyle begeben hat. Ich stelle mir gerade diesen einsamen Präsidenten vor. Er scheint untergetaucht zu sein, weil er trotz aller strategischen Maßnahmen doch befürchten muss, dass seine Untergebenen angesichts der Kriegsverläufe nervös werden und verbotene Fragen stellen. Doch er soll dem Vernehmen nach vorsorglich seine Nachfolge geregelt haben, indem er eine seiner beiden Töchter in Stellung brachte. Für einen ordentlichen Zaren kommt schließlich nichts anderes als eine ordentliche Erbfolge in Frage. und nun gehen die Dinge ihren Lauf. Allerdings, sie laufen nicht so wie geplant. Die militärische Spezialoperation dauert schon länger als eine Woche. Und die Soldaten des Nachbarlandes, das er als sein Land betrachtet, als Teil seines Reiches, diese Soldaten leisten wider Erwarten heftigen Widerstand und hindern seine eigenen Truppen daran, einfach durchzumarschieren. Ich stelle mir diesen einsamen Präsidenten vor, der sich vielleicht ärgern wird. Er ärgert sich über die westliche Welt, über die Bürgerinnen und Bürger des abtrünnigen Nachbarstaates, über seine eigene Armee und deren Befehlshaber, die natürlich nicht mit seiner eigenen Person auf einem Niveau stehen. Das versteht sich von selbst. Er muss sich über die Unzulänglichkeit seiner eigenen Leute ärgern, die vielleicht auch Zweifel und Ängste und vor allem technische und logistische Probleme haben. Noch ist er sich sicher, dass er seine hehren Ziele erreichen wird, einfach weil er sie erreichen muss, weil es seine historische Mission ist. Doch er wird zunehmend unruhig, weil sich die Entwicklungen hinziehen. Er versichert sich selbst, es muss doch alles letztlich so kommen, wie es kommen muss. Es gibt womöglich Augenblicke, in denen er selbst nicht fassen kann, warum es überhaupt diese Widerstände gegen das historisch Unvermeidliche gibt. Er muss sich scheinbar in Geduld üben und kann in der Zwischenzeit noch ein paar weitere Leute, Widersacher oder potenzielle Widersacher, kalt stellen oder kalt machen lassen. Das ist gut für die Moral der Leute und gut für die eigenen Nerven, findet er, der einsame Präsident. Wenn er schließlich an sein Ziel gelangt sein wird, dann werden die Leute anders urteilen. Siehe Geschichtsbuch. Bis dahin muss er auf Kurs bleiben, unbeirrt und vollkommen emotionslos. Die Geschichte der Menschheit hat die unangenehme Eigenschaft, dass sie einerseits in spiralförmigen Schleifen verläuft, also bekannte Muster in leichten Variationen unendlich wiederholt, und dass sie andererseits unberechenbar ist. Denn Geschichte heißt auch, dass es immer weitergeht und alles einem Wandel unterworfen ist. In der politischen Geschichte sind Reiche und Weltreiche entstanden, haben sich ausgedehnt und teilweise unvorstellbares Leid über die Menschen gebracht, bis sie wieder zerfallen mussten, weil anderswo neue Zentren der Macht entstanden sind. So geht es schon seit Jahrtausenden. Die einstigen Machthaber dieser Welt, Alexander der Große, Perikles, die römischen Cäsaren, Kaiser Friedrich II., Karl der Große, Genghis Khan, die vielen chinesischen Herrscher, der bereits genannte Großfürst und Zar Iwan IV., die englischen, spanischen, französischen, die österreichischen und deutschen Könige und Kaiser. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Sie haben fast ausnahmslos an ihre eigene Größe und historische Berufung geglaubt und teilweise sogar von der Unsterblichkeit geschwärmt. Diesen Punkt können wir getrost als Täuschung, als Illusion abtun. Allein der Wahn, denn als solches möchte ich es bezeichnen, der Wahn und Größenwahn hat diese Männer, denn es waren zumeist Männer, das muss ich ebenfalls konstatieren. Also der Wahn hat diese Männer zu Taten getrieben, mit deren Folgen sich die Historiker durchaus befassen. Allerdings sind das insgesamt ziemlich unrühmliche Taten gewesen. Schlachten, in denen ein anderes Land überrollt und Tausende von Soldaten und Zivilisten niedergemacht wurden, nur um Jahre später in neuerlichen Schlachten sämtliche Landgewinne und so weiter wieder einbüßen zu müssen. Abermals mit vielen tausend Toten. Wenn ich ein Fazit aus unserer Weltgeschichte ziehen müsste, würde ich sagen, letztlich ward nichts gewonnen. Im Gegenteil, es ging alles immer wieder verloren und brachte unfassbares Leid, insbesondere über die einfachen Menschen. Die Geschichte ist der Schauplatz unserer, also der Menschen, Wahnvorstellungen und von deren Folgen. Unser einsamer Präsident macht hier keine Ausnahme. Wir haben uns im Laufe der Jahrhunderte wenig weiterentwickelt, insgesamt. Wir machen die gleichen Fehler immer wieder. Die Gebildeten unter uns wissen heute mehr und andere Dinge als ihresgleichen vor 200 Jahren. Das mag sein. Und wir haben unsere Technologien weiterentwickelt. Nicht zuletzt unsere medizinischen und Waffentechnologien. Wir können heute ungleich effizienter zerstören und töten als noch vor 100 oder 200 Jahren. Und das macht die Geschichte auch so gefährlich. Der nächste, sogenannte Weltkrieg, könnte auf lange Sicht wirklich der letzte Krieg, zumindest in Europa, gewesen sein, einfach weil keiner von den Betroffenen das überleben würde. Wir können heute besser mit einzelnen Pathologen umgehen. Wir haben unser Problembewusstsein sowie die hohe Kunst der Psychologie und Diplomatie entwickelt. Doch gleichzeitig ist die Gefahr gewachsen, dass wir uns als Spezies ausradieren. Vor 2 Jahren haben wir noch auf die Ergebnisse der Klimaforschung geschaut und unser Ende nahen sehen. Jetzt könnte es sein, dass wir bereits unmittelbar an einem Abgrund stehen. An einem anderen, auch menschengemachten Abgrund. Der größte Feind der Menschheit ist nun einmal die Menschheit selbst. Diese Erkenntnis scheint uns aber nicht viel zu nutzen. Der einsame Präsident sitzt am Drücker, am roten Knopf. Und wenn wir nicht alle tun, was er will, dann drückt er diesen Knopf und es entfaltet sich eine Kettenreaktion, deren Ende ich mir gar nicht ausmalen mag. Ich saß jetzt eine Weile bewusst herum und habe das Gesagte auf mich wirken lassen. Dabei fiel mir ein, vor über 25 Jahren habe ich ein Buch gelesen, ein Sachbuch, keinen Roman, in dem es um die letzten 1000 Jahre unserer Geschichte ging. In den letzten 1000 Jahren ist unsere Welt nicht gerade 1000-mal untergegangen. Doch es ist schon erstaunlich, wie oft die Menschen den nahenden Weltuntergang nicht nur erwartet, nicht nur befürchtet, sondern unmittelbar vor sich gesehen haben. Ich kann mich noch an die Prophetien aus dem Jahre 1999 erinnern, als ein rein numerischer Jahreswechsel unser digitalisiertes öffentliches Leben in einen Abgrund stürzen sollte. Einfach, weil die Jahreszeiten in den meisten Computersystemen nicht vierstellig, sondern zweistellig eingetragen waren. Nach dem Jahre 99 sollten sich die Systeme auf das Jahr 00 zurücksetzen. Fazit: Wir haben es überlebt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die gute alte Welt nicht so schnell untergehen wird. Ich glaube, dass uns allenfalls unsere eigene Fantasie einen Streich spielen wird. Einerseits unsere politischen und weltanschaulichen Vorstellungen, wie die Welt und das Leben zu sein habe, sowie andererseits unsere Fantasie, was sich alles noch ereignen könnte. Das eine erzeugt Fanatismus in allen seinen Spielarten, Das andere füttert und hält unsere Ängste am Leben. Beides sind Produkte unseres eigenen Geistes. Ich werde jetzt die Perspektive wechseln, um mehr als 180 Grad. Ich suche gerade nach einem Gegenbeispiel für unser krankhaftes politisches Treiben und mein Blick fällt auf das Tierreich, mittlerweile auf das Reich der Haustiere. Ich möchte diese Betrachtung noch an den Schluss dieser Folge setzen. Ich staune oft über unsere beiden Katzen. Unsere beiden Katzen leben in Frieden. Sie haben ein Zuhause, das sie nicht putzen müssen. Sie erhalten regelmäßig katzengerechte Nahrung. Natürlich in Bioqualität. Und wenn sie etwas nicht mögen, rümpfen sie die Nase und lassen es einfach liegen. Sie zetteln keine Revolutionen an. Wenn sie eine Speise gefressen haben, aber nicht vertragen, dann kotzen sie den Mageninhalt einfach auf einen unserer Teppiche, ganz sachlich, und gehen nonchalant weiter. Ansonsten spielen und toben sie herum oder schlafen auf eine fantastisch entspannte Weise, dass unser Eins schon neidisch werden könnte. Unsere Katzen plagen sich weder mit unseren komplizierten philosophischen und politischen Vorstellungen, noch sind sie von unseren Ängsten getrieben. Sie kennen durchaus angstähnliche Zustände und Emotionen, das ist keine Frage. Etwa wenn sie eine Gefahr wittern oder wenn sie spüren, dass wir Menschen mal wieder unruhig werden. Also mindestens einmal täglich. Aber dann kuscheln sie sich entweder an uns heran oder schmusen miteinander und gut ist. Sie gehen nicht wählen und ermächtigen erst recht keinen vor Testosteron strotzenden politischen Kater, der ihnen dann auf dem Kopf herumtanzt. Nein, sie haben ein gutes Gespür für das, was angemessen und gerade angesagt ist. Sie führen keine Kriege und keine pathetischen Debatten und raufen sich höchstens mal, wenn ihnen danach zumute ist. Da sie keine Waffen und Waffensysteme entwickeln und besitzen, sind ihre Raufereien meist auch harmlos. Und sie können sich anschließend wieder vertragen. Sie scheinen überhaupt nicht nachtragend zu sein. Ich habe den Eindruck, dass wir Menschen von unseren Haustieren noch lernen können. Ehrlich.